Ganz wunderbar, dass wir heute Abend wieder so viele sind und ich freue mich, wie Sie alle den weiten Weg oft gemacht haben und das auch möglich gemacht haben. Ganz wunderbar, der Eindruck für mich. Wir schlagen heute auf im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war Jesus dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm, dem Boot, entgegen. Aber in der vierten Nachtwache, es war morgens um 3 Uhr in der Nacht, in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und Jesus ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete Jesus und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Mir ist aufgefallen bei vielen Gesprächen, die ich mit lieben Mitchristen in der Gemeinde geführt habe, dass ganz viele eine Scheu haben, das auszusprechen, dass sie Zweifel haben. Sie sagen, ach, da fährt man mir doch gleich über den Mund und dann werde ich abqualifiziert. Deshalb muss ich Ihnen sagen, es sitzt keiner heute Abend unter uns in diesem Saal, der nicht in seinem Leben hart mit Zweifeln kämpft. Keiner, nicht nur Sie allein. In jedem Christenleben, ganz normal, sogar im Jüngerkreis von Jesus, sogar bei dem Felsenmann Petrus. Aber man darf nicht im Zweifel bleiben, man muss zur Gewissheit kommen und deshalb die Zweifel, die kommen unwillkürlich, weil man in dieser Welt so viel Schweres erlebt. Das ist doch ganz normal, dass alle Leute, die um sie herum leben, dauernd nur eine Frage haben, wie kann Gott das zulassen? Den Krieg in Nahost oder den Tsunami oder eine Grippeepidemie und dann kommen all die schlimmen Erfahrungen, die man macht im Wirtschaftsleben heute. Da geht einer pleite mit seiner Firma, obwohl er treu arbeitet. Oder dann, ach, das ist so eine Not, wenn Sie auf der Kinderstation sind oder in der Kinderklinik und die krebskranken Kinder sehen. Wie Püppchen liegen Sie da? Herr, wie kannst du das zulassen? Sie wissen doch, dass das die Frage ist, die alle Menschen stellen. Wie kann Gott denn das zulassen? An der großen Zeit der Aufklärung, die große Erschütterung, dass da so ein Erdbeben in Lissabon war, und so ein Riesentsunami und die Kirchtürme von Lissabon haben gewackelt wie die Ähren im Wind. Und da waren ganz viele Tote und da hat Goethe und alle drüber gesprochen. Wie kann Gott das zulassen? Aber Sie müssen wissen, da ist ein Glaube ins Wanken gekommen, der nicht mit der Bibel übereinstimmte. Also wenn Sie mal in den Stuttgarter Hauptbahnhof kommen und da hat so eine große Bierschwemme, das ist so ein Saal, wo Bier ausgeschenkt wird und da steht oben drüber, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Das steht nicht in der Bibel, sondern das steht bei Schiller. Und dieser Glaube kommt ins Wanken. Wie ist denn das mit dem lieben Vater? Wenn solche Dinge in der Welt passieren, und jetzt ist interessant, in der Bibel steht das, dass es eine unheimliche Welt ist, in der wir leben. Wir haben heute einen schönen Gang durch Glauchau gemacht, war zum ersten Mal dort und da stand eine Hauswand. Unsere Welt ist krank. Ja, das steht in der Bibel drin. Genau das, was junge Leute hinsprechen. Die Welt ist krank, die Welt ist von Gott dahingegeben und da passieren furchtbare Dinge. Da ist der Fürst der Welt, der wütet. Da sind die Krankheitsmächte los, da geschieht maßloses Unrecht. Deshalb gucken wir mal jetzt diese Geschichte an. Jesus ist ganz anders, als die Leute denken. Was macht er nämlich? Da steht am Anfang, und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen. Es war gleich nach der Speisung der 5000, das große Wunder war geschehen. In der Wüste hat Jesus 5000 Menschen satt gemacht. Und alsbald, unmittelbar danach, trieb Jesus seine Jünger. Warum treibt er sie denn? Und er treibt sie in einen Abenteuer hinein. Er treibt sie in eine Zerreißprobe hinein, wo die Leute erschüttert werden. Jesus muss doch wissen, dass da ein Sturm kommt. Warum bewahrt er seine Jünger nicht? Weil das die Art von Jesus ist, dass er seine Leute in die Stürme dieser Welt schickt. Auch sie und mich und uns alle. Und die Christen, die heute in den Verfolgungsländern leben, und die Krankheiten treffen uns wie die anderen. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß, das hat Jesus seinen Jüngern nicht erspart. Auch dieses Schwere, dass die rudern und rudern und nicht vom Fleck kommen und dass sie hilflos da drin hängen. Es bleibt einem nichts erspart. Und jetzt könnten Sie erzählen, und das ist ja wirklich wichtig, dass man das einmal zur Kenntnis nimmt. Was müssen einzelne Leute für Schweres aushalten? Dass der liebste Mensch plötzlich weggerissen wird, dass schreckliche Unfälle passieren, ach, was da alles kommt, dass man all sein Hab und Gut verliert, dass man ausgebombt ist im Krieg. Und Jesus, siehst du nicht, dass deine Freunde leiden? Wie kannst denn du das zulassen? Da hat jeder mit Zweifeln zu kämpfen, weil das die Realitäten dieser Welt sind, in der wir leben. Und das sind nicht Grübeleien in meinem Kopf, sondern wenn wir auf diesem Wägelchen in den OP hineingeschoben werden, da wird jeder Christ fragen, hört Gott wirklich mein Gebet? Und hat er jetzt wirklich Gedanken des Friedens mit mir oder hat er Gedanken des Leids mit mir? Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leids mit mir. Ist das wahr? Kann ich mich absolut darauf verlassen? Dann muss ich doch wissen, stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn Sie einmal im Neuen Testament lesen, da ist interessant gesagt, dass diese großen Erschütterungen unseres Lebens, die wir alle erleiden, die werden in der Bibel Anfechtungen genannt. Das ist was ganz Schweres. Dass Anfechtungen gut seien, das klingt fast makaber. Werden wir denn gefoppt? Warum mutet uns Gott sowas zu? Aber da steht drin im Jakobusbrief etwas interessant, gleich am Anfang. Jakobus 1. Anfechtungen sind super, hilfreich, weil sie uns Bewährung bringen. Sie stellen uns auf einen Grund, und der nicht mehr wackelt. Wir brauchen im Leben einen festen Halt, auf dem wir stehen können. Und wir können nicht im Zweifel bleiben. Wir können nicht in der Unsicherheit bleiben. Darum ist so wichtig, dass man die Zweifel überwindet. Aber wie? Dass man gewiss wird. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Und mir hat es immer pressiert, weil zwischen Pfarramt und dann die Missionswerke, und wir mussten ein schwieriges Gespräch führen in Holland, und ich musste kurzfristig nach Holland gehen, und dann sagten die bei mir im Büro, nimm doch unseren Werkswagen, wir hatten so einen alten Opel, sag, fahr doch mit dem da geschwind hoch nach Holland. Und ich bin morgens früh aufgebrochen und dann gleich wieder zurück nach den Gesprächen. Das war so ein alter, verbeulter Wagen, mit dem man sonst immer kleine Gänge erledigt hat. Und den hat meistens unser Zivi, unser Zivildienstpflichtiger, gefahren. Er hat gesagt, komm, nimm den Wagen mit. Es war wunderbar, meine Frau hat mich begleitet, dann war es auch schön. Da haben wir wenigstens Zeit miteinander gehabt und wir hatten gute Gespräche da oben in Holland geführt. Und dann kam er wieder zurück. Auf dem Rückweg sagte meine Frau, so was Komisches, die haben dort, wenn man in Wiesbaden vorbeifährt Richtung Süden, die haben so einen komischen Asphalt. Das rattert so komisch. Aber die beste aller Ehefrauen, das ist meine Frau natürlich, die hat gesagt, du stopp mal, wir gehen mal auf den Parkplatz raus, vielleicht hast du einen Plattfuß. Gehalten, nein, war alles in Ordnung, wir fahren weiter. Und wie wir auf der Höhe von Weinheim waren, sagt meine Frau, das ist wirklich ein komisches, das rattert ganz komisch in den Rädern. Ich sage, jetzt geht doch mal in eine Werkstatt, es war eine Toyota-Werkstatt, und der Meister setzt sich kurz rein und guckt die Räder an und sagt, Ihre Muttern sind nicht festgezogen. Unser Zivi hat die Winterreifen runtergemacht, die Sommerreifen runter und die Schrauben nicht festgezogen. Vielleicht bist du mit der Hand. Der sagt, noch ein paar Kilometer, die wären Ihnen beide Vorderreifen abgegangen. Wir sind 160, 170 gefahren, stellen Sie mal vor. Und seitdem sage ich, man kann mit Zweifeln nicht leben. Man muss wissen, sind die Räder fest. Und Sie müssen im Glauben wissen, kann man sich auf Jesus absolut verlassen. Es genügt nicht, wenn einer sagt, bloß der Spur nach. Das kann nicht wahr sein. Es gibt so einen Spruch, den ich auch oft gehört habe. Nur wer zweifelt, glaubt richtig. Das ist ein Quatsch. Ich muss durch die Zweifel durch und muss Gewissheit kriegen. Aber die Frage, wo kriege ich Gewissheit? Und Sie kriegen Gewissheit nur beim Bibellesen. Deshalb gucken wir mal rein, wie war denn das? Die Jünger waren mittendrin, draußen, die Fans von Jesus, seine treuen Begleiter, die Lehrlinge können wir eigentlich übersetzen, die waren draußen unterwegs auf dem See und kämpfen mit den Wellen. Und Jesus kommt zu seinen Jüngern. Ich habe diesen Teil überschrieben, du bist nie allein. Jesus ist da. Du bist nie allein. Nach 10 Stunden verzweifelten Rufen, Rudern, kommen sie nicht weiter. Und Jesus kommt über das Wasser. Jesus, Gottes Sohn, der alle Macht hat im Himmel auf Erden. Aber das Erschütternde ist doch, wie Jesus zu seinen Jüngern kommt, erkennen die ihn nicht. Und was glauben die? Jesus sei ein Gespenst. Hanno, also, zwischen Jesus und einem Gespenst, wie ist denn das möglich? Wie können bloß die Jünger solch einen Unsinn reden? Aber ich muss Ihnen sagen, das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Mit unseren Augen können wir Jesus nicht erkennen. Wir leben in einem Meer von Täuschungen, was unsere Augen sehen. Und wir kommen mit unseren Augen nicht klar weiter im Glauben. Versehen wollen, das interessiert uns immer. Wie ist das denn mit Jesus? Ganz ähnlich war das ja am Ostermorgen, als die Maria Magdalena dem auferstandenen Jesus begegnet. So steht es im Evangelium drin. Da meint sie, das sei der Gärtner. Da sagt, no, also, ein Unterschied. Jesus, der Auferstandene und der Gärtner. Mit unseren Augen sehen wir im Glauben gar nichts richtig. Wir sehen die göttlichen Dinge sehr verzerrt und falsch. Und das ist in den Stunden der Anfechtung immer das Schlimme. Wir sehen plötzlich die Not der Krankheit. Wir sehen die Ärzte. Wir sehen, was alles kommen kann. Die Gefahren, die uns drohen. Wir sehen das mit unseren Augen. Aber wir sehen nicht und können nicht sehen, dass Jesus da ist. An was haben denn diese Männer Jesus erkannt? An seiner Stimme, an seinem Wort. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und jetzt wissen sie, wie das auf einmal ist. So war es in der ganzen Zeit, in allen Begegnungen in der Bibel. Ob das bei Adam angefangen hat, waren nie die Augen. Das ist ein Missverständnis. Nie die Augen, nie das Sehen unserer Augen, nie die Wunder, auf die man sie verlassen hat, sondern Gott sprach. Mit Noah sprach Gott, mit Mose wie mit einem Freund. Da waren also ein paar Dinge zum Gucken, wie der Dornbusch gebrannt hat, aber das hat letztlich nicht die Rolle gespielt. Als Gott geredet hat, da wusste Mose, das ist der Herr. Ich bin, der ich bin. Bei den Propheten und uns spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Gott hat sich geoffenbart, nicht durch die Augen, durchs Wort. Die ganze Offenbarung der Bibel geschieht durchs Wort. Gott offenbart sich nur durchs Wort. Eigentlich müsste man ja Gott auch aus den Werken der Schöpfung erkennen können. Aber das schreibt schon der Paulus am Anfang vom Römerbrief. Unser Verstand ist so verfinstert und so vom Nichtigen verblendet, dass wir es aus der Schöpfung gar nicht mehr sehen. Wir sehen Gott ganz falsch aus der Schöpfung. Erst im Hören seiner Stimme, seines Wortes begegnet uns Jesus. Und das können Sie auf einmal erzählen, sagen, ach, wie war das? Bei der Konfirmation hat mich das Wort von Jesus getroffen. Oder ich war in großer Not auf der Intensivstation und dann kam jemand und hat mir ein Wort gesagt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen. Und dann wusste ich, ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Die Gewissheit, die die Zweifel überwindet, kommt aus dem Wort. Ja, was ist das eigentlich mit dem Wort? Das ist doch das Bibelwort, wo doch man... Du wirst es erfahren, weil dieses Wort mächtig und kräftig ist. Und das Bibelwort hat ein Geheimnis. Es ist gefüllt und getrieben vom Heiligen Geist. So haben schon die Evangelisten geschrieben. Getrieben vom Heiligen Geist. Aber das Wunderbare ist, dass es nicht nur bei der Abfassung so war. Das wissen wir, wo das Wort Gottes erklingt und wo wir es hören, wenn Sie morgen wieder in der Stille, das müssen Sie doch machen, jeden Morgen beginnen, bevor Sie die Zeitung lesen, über dem Wort Gottes zu sitzen. Sag, Herr, ich will deine Stimme hören, ich will hören, wie der Jünger hört. Ich will dir über dem Wort begegnen und ich will dich erkennen und deinen Willen verstehen. Und du musst mich aufrichten und trösten. Und darum ist das so wichtig, dass wir einander ein Wort Gottes sagen. Ich habe ja viel Abendmahl ausgeteilt und ich weiß, dass für viele, die am Abendmahl waren, oft noch wichtiger waren als Brot und Wein, das Entlasswort, das ihnen beim Abendmahl zugerufen wurde. Ein Jesuswort von dem ewigen Frieden. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und auf einmal merken wir, dass alles das, was uns eben noch umgetrieben hat, plötzlich schweigen muss. Mein Glaube ruht doch auf den Zusagen meines Herrn. Mein Glaube ist doch nicht ein Hirngespinst, dass ich mir was zurechtmache, sondern er sagt zu mir, er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht kauen. Ich verlasse mich auf seine Zusagen. Und nur so kann ich den Zweifel überwinden. Wir haben alle Zweifel. Sie haben schon gemerkt, wenn Sie etwa im Hauskreis sind, Sie können bis morgens 4 und noch länger über Ihre Zweifel reden, Sie kommen nicht weiter. Mit Grübeleien können Sie Ihre Zweifel auch nicht besiegen. Und Sie können den fragen und den anderen fragen und noch 12 Bücher lesen. Und dann hören Sie das Wort von Jesus. Sie lesen es. Und plötzlich spricht dieses Wort zu ihnen, weil dieses Wort von Jesus eine Kraft hat, dass es durchdringt bis ins Innerste meines Gewissens. Ich darf nur mal sagen, das Jesuswort hat immer eine doppelte Bedeutung. Erschreckend, dass es unser Gewissen aufwühlt und tröstend und gewiss macht. Wenn Sie einen Kranken besuchen oder im Pflegeheim jemanden besuchen, muss kein langer Besuch sein, seien Sie barmherzig mit den Kranken. Aber sagen Sie, ich habe Ihnen ein Wort von Jesus mitgebracht. Und Sie werden ganz wunderbare Erfahrungen machen. Und da werden Sie sogar Erfahrungen machen mit Menschen, die schon lange keiner Kirche mehr angehören, die enttäuscht sind von allen. Aber ich darf Ihnen sagen, was Jesus Ihnen sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder ich bin der gute Hirte. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und ein ganz wunderbarer Friede geschieht, weil dieses Wort wirksam ist. Worte voller Geist und Leben sind, wie Jesus gesagt hat. Wirksame Worte, die durchdringen bis ins Innerste. Und gerade dann, wenn wir meinen, wir fallen in bodenlose Tiefen, dass wir auf einmal merken, das ist wahr. Und das sagt ja das Wort Gottes, dass Himmel und Erde vergehen. Alles wird einmal vergehen, aber die Worte von Jesus werden nicht vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade, die bleibt. Darin kannst du dich bergen. Und das trägt sie durch die letzten Tiefen ihres Lebens, wenn sie durchs Todestal gehen. Wenn niemand mehr ihre Hand halten kann, dann wissen sie, aber das ist wahr, dass Jesus der gute Hirte ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere, ob schon, was macht denn das? Durchs finstere Tal, er geht doch mit. Sein Stecken und Stab weicht nicht. Da können sie das alles überwinden. Am allerwunderbarsten ist das, wenn sie die Jesusworte einmal in Ruhe durchdenken, wie klar Jesus gesprochen hat. Also bei den Jesusworten muss man sagen, es hat noch nie ein Mensch in dieser Welt so etwas ausgesprochen wie Jesus. Das war mir eine ganz große Hilfe. Ich treffe ja auch viele ungläubige Leute, die sagen zu mir, aber Jesus war sicher ein großer Mensch. Das war er ganz bestimmt nicht. Ein großer Mensch war er ganz bestimmt nicht. Denn ein großer Mensch könnte nie so gewaltige Aussagen machen, so steile Aussagen, wie es Jesus gemacht hat. Das hat keiner der griechischen Philosophen gemacht. Das hat keinen der deutschen Dichter je gewagt. Das hat keiner der großen Diktatoren dieser Welt gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Stellen Sie mal vor. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Es hat nie einer gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es hat kein Religionsstifter dieser Welt gesagt. Und da scheidet sich, hat Jesus recht oder hat er nicht recht? Das ist eine Glaubensfrage. Entweder war er der gerissenste Betrüger dieser Welt, der je über diese Welt gegangen ist. Schlimmer als alle Menschen sonst. Diese großen Worte. Vor der Todesmacht zu sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wissen Sie, die Bibelworte sind nicht nur solche oberflächlichen Worte, sondern das sprengt das alles, was wir überhaupt denken können. Unser ganzes Fühlen und Begreifen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird den Tod gar nicht mehr schmecken. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Der ist schon hindurchgegangen. So sagt Jesus. Der ist schon durch die Todesschwelle hinübergegangen. Und der Tod kann ihn nicht mehr aus der Hand von Jesus reißen. Das sprengt alles Begreifen und Verstehen, alles Denken und Erfahren, was unser Leben auch hat. Und darum müssen wir sagen, sein Wort hat mich überwunden. Oder sie bleiben im Zweifel. Und das ist ja immer eine große Not. Was ist denn das bei unserem Glauben, was das so problematisch macht? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Entweder setzt du dein Vertrauen auf dich selbst. 80% der Menschen heute lebt vom Selbstvertrauen. Aber wenn Sie sich ein wenig kritisch prüfen, würden Sie sagen, das hält nicht lange. Dann kommen die Enttäuschungen an mir und dann zerfällt mein Leben und zerbricht und ich sterbe. Und Sie können sagen, ich binde mich nur im Gehorsam und im Glauben an diesen Jesus, der sich mir geoffenbart hat. Und das Wunderbare ist, dass das Jesus uns auch versprochen hat. Wer ihn sucht, der findet. Das gibt es sonst nirgendwo. Wenn sie ihn wirklich suchen, gibt er sich ihnen zu entdecken durch sein Wort. Und der Geist Gottes ist das Einzige, das das Glauben überhaupt möglich macht. Mit unserer natürlichen Vernunft und mit unserem Verstand können wir das alles nicht begreifen. Ich bin so froh, dass in den einfachen Glaubenssätzen, die wir als Konfirmanden gelernt haben, leider wird heute so wenig auswendig gelernt, im dritten Glaubensartikel von Martin Luther steht, ich kann nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, durch mein Denken kann ich nicht an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium gerufen, durch sein Wort und mit seinen Gaben erleuchtet, ein Licht aufgestellt und darum glaube ich, weil der Geist Gottes mich erleuchtet hat. Ohne die Erleuchtung, den Heiligen Geist können Sie gar nicht glauben. Und dann sind wir all die Lieder noch, das sind ja richtige Glaubenshilfen, das sind ja Lehrlieder. Im Lied sollte ich meinem Gott nicht singen, sagt Paul Gerhardt. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Wenn Sie Glaubenszweifel haben, lesen Sie einfach Bibel. Und der Geist Gottes wird Sie gewiss machen. Eine ganz wunderbare Erfahrung. Jeder von uns hat Zweifel, aber durch Bibellesen, im Hören der Jesus-Stimme, da in seinem Wort werden Sie es erleben und erfahren. Und er wird Ihnen Glauben schenken in einer Welt, in der alles vergeht. Ihre Gesundheit wird vergehen, Ihre Ehre wird vergehen, Ihr Leben wird aufhören zu leuchten. Es wird vergehen, alles, was wir sind. Aber Sie können nur in der Hand von Jesus geborgen sein. Er ist Ihr Heil, er hat Sie gerufen, er spricht zu Ihnen und er gibt Ihnen einen festen, gewissen Grund, auf dem wir stehen können. Unverrückbar. Das war jetzt ganz wichtig. Wo kann ich Jesus erkennen? Nur in seinem Wort. Und das ist auch herrlich. Je mehr Sie im Wort Gottes sind, lesen, wird Ihr Glaube immer fester. Darum ist so wichtig, dass wir Bibelgruppen haben, wo man nicht Probleme wälzt, sondern wo die anderen erzählen, was sie dort von Jesus entdecken. So brauchen sie einen Bibelkreis. Hauskreise problematisieren oft viel zu viel. Sagen Sie doch einfach, was Sie entdecken. Die positiven Lesefrüchte trägt man zusammen, sagt das wunderbar. Was sagt mir das heute und was stärkt mich da im Glauben? Wie kann ich das entdecken? Jetzt kommt die Frage, ich habe es überschrieben, kann man Jesus wirklich trauen? Ja, jetzt kommt ja wieder unser Gedanke, ist das denn wirklich wahr? Kann ich mich drauf verlassen? Der Petrus war ein gründlicher Mann, wie übrigens auch der Thomas. Es ist gut, dass diese Männer für uns das auch schon stellvertretend getan haben. Sagt, da muss ich doch mal nachfragen, das kann ich nicht so einfach übernehmen. Und der Petrus sagt, wenn das so ist, dass man sich auf das Wort von Jesus verlassen kann, dann müsste ich ja auch auf den See treten können, ohne unterzugehen. Und Jesus sagt, ja. Was er sagt, das gilt. Was er spricht, das geschieht. Was er gebietet, das steht da. Was Jesus in seinem Wort gebietet, nicht was ich wünsche. Was Jesus in seinem Wort mir zusagt, darauf kann ich mich felsenfest verlassen. Jesus, wenn du sagst, tritt aus dem Boot raus, tritt auf den See, dann werde ich ja nicht untergehen. Jesus sagt, ja, natürlich. Petrus, komm her, mach den Test. Petrus tritt heraus, steht auf dem See. Das ist, so absolut gilt das Wort von Jesus. Und das ist kein Kunststück. Man lässt alle Sicherheiten weg und sagt, ich verlasse mich nur noch auf das, was Jesus mir sagt und mir zuspricht. Und da gibt es ja herrliche Worte, die auch Ihnen gelten. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden. Keiner wird zu Schanden, der deiner hat. Ganz tolle Worte. Ich kann mich auf das Wort von Jesus absolut verlassen. Und dann kam plötzlich eine Welle und Petrus sieht die Welle. Und wieder sind es die Augen. Er sieht die Welle und erschrickt. Und schon ist sein Vertrauen in das Wort von Jesus weg und er sinkt ein und es zieht ihn in die Tiefe. Das können Sie in Ihrem eigenen Leben selber auch so erfahren. Wenn Sie wieder die ganze Not sehen, die auf Ihnen liegt und Sie blicken weg von Jesus auf die Bedrohung Ihres Lebens, Sie sehen die Schrecken des Todes, Sie sehen das Unglück, das Leiden, das um Sie ist, Sie blicken weg von Jesus, sinken Sie in diese bodenlosen Tiefen der Schwermut. Und Jesus sagt, das Entscheidende wird, o du Kleingläubiger. Ich übersetze das immer gerne ein bisschen anders. Ich sage immer lieber, o du Kurzgläubiger. Denn der kleine Glauben ist ja schon als Senfkorn wahnsinnig stark. Das Schlimme ist, dass unser Glaube oft nur wenige Minuten dauert. Kaum sind wir aus der Versammlung raus, dann stürzen die Wellen wieder über uns herein. Und wir fangen wieder an. Und es zieht uns wieder in die Tiefen. Und das ist so tragisch, wenn der Glaube nicht länger dauert oder, wie Jesus mal gesagt hat, der Teufel kommt und pickt das weg, was da an Wort Gottes uns mitgegeben wurde. O du Kleingläubiger. Wir erleben es dann bei der Auferstehung auch, wie die Jünger zweifelten. Sogar noch als Jesus sie gesandt hat, sammelte er seine Jünger um sie, etliche aber zweifelten. O ihr Kurzgläubigen, warum trägt euch denn das nicht durch? Wir wissen doch, das Allergewisseste ist das Wort Gottes. Und ich kann sagen, mir ist die ganze Bibel so wunderbar und erschließe sich immer tiefer. Wenn ich mal eine Stelle habe, die ich nicht verstehe, dann lasse ich sie. Ich verstehe nicht jede Stelle aus dem Alten Testament, aber fast jede. Und ich finde überall die wunderbare Stimme von Jesus. Das ist so herrlich. In Jerusalem habe ich einen christlichen Geschäftsmann gefunden. Das ist ein großer Touristikmanager, der ist in der Regierung Israel sehr anerkannt, weil er so viele Touristen ins Land bringt. Der hat mir erklärt, jede Stelle des Alten Testaments zieht auf Jesus. Sonst verstehst du das Alte Testament nicht richtig. Und da spricht dir Jesus so viel Mut zu aus den Schreckengeschichten des Alten Testaments, wie er heilen und helfen will. Du darfst ihm doch vertrauen in all deinen Nöten, absolut. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, was für meine Frau und mich die Lieder bedeuten. Tut sie nicht weg. Das sind Stützen für unser Leben. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Ihnen fallen gleich so viele Verse an, wie das auf einmal aufgenommen wird, dieses Thema. Ich kann mich auf dieses Wort von meinem Herrn absolut verlassen und er hält mich. Und darum ist das ganz arg schlimm, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr als gewisses Wort unter uns haben. Wir werden einmal in der Ewigkeit staunen, wie dieses Wort Gottes sich absolut erfüllt. Ich habe mit meiner Frau einen Israel-Reiseführer geschrieben, gibt es seit langem, die müssen verschiedene Auflagen erschienen. Aber sonst sind wir überwältigt. Wenn man mal all die Geschehnisse in den biblischen Orten zusammensieht, wie alles vom Alten und Neuen Testament völlig ineinander passt. Es ist kein Widerspruch. Das ist so herrlich, dass man nur sagen kann, man kann nur staunen. Und die Zweifel, die oft von irgendwo dann kommen, das sind keine wissenschaftlichen Zweifel, das sind Hypothesen. Und sie, das weiß ja jeder Bibelleser, wenn er die Bibel in die Hand nimmt, wie er darin gestärkt wird. Und dann ist so wunderbar, dass Jesus diesen sinkenden Petrus herauszieht und mit der starken Hand fasst. Er darf nicht untergehen. Wir stehen in Gefahr, in den großen Erschütterungen unseres Lebens im Zweifel zu verharren, weil wir so dumm sind und das Wort Gottes nicht mehr hören, weil wir oft andere Dinge hören, weil wir uns mit dem Geschwätz der Zeit beschäftigen. Und dann ist so wunderbar, dass Jesus auch die Schwachen noch hält. Wie oft hat er dich schon gehalten in den Stunden des Zweifels? Und darfst sogar noch wissen, wenn du im Koma liegst unter Narkose, dann betet der Geist Gottes in dir für dich. Schrei zu Gott, wunderbar, du bist noch gehalten, du bist von ihm gar nicht losgelassen. Das, was Jesus versprochen hat, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Wir hatten 1975 so einen schönen Gemeindetag im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion, im großen Fußballstadion, war ein wunderbarer Tag mit 35.000 Menschen. Und da hat damals den Dienst der Verkündigung der Bischof Festo Kiwenschre aus Uganda gehabt, der dort von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung da war. Ein wunderbarer Mann. Und das vergesse ich nie, wenn ich an diesen Tag denke, der hat das Thema gehabt, wer Jesus hat, hat das Leben. Das war eine Parole für unser ganzes Land. Und dann hat Festo Kiwenschre das schöne Bild gebraucht. Meine schwache Glaubenshand, meine schwache zitternde, kleine Glaubenshand, die ist ganz schwach, reden Sie nie groß von Ihrem Glauben, das ist immer kümmerlich, aber sie liegt in der starken Hand von Jesus und Jesus hält sie. Und darauf verlasse ich mich, das ist meine Gewissheit, die Zweifel überwindet. Stark ist meine Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen, auch wieder so ein herrliches Lied. Auch wenn es um mich Nacht wird, ich weiß, er ist da, er hält mich. Und das hat er erwiesen, auch in seinem Kreuzestod, dass ich ihm so kostbar bin. Und die ganze Menge meiner Schuld treibt mich nur fester in die Arme von Jesus. Und er fängt mich auf, auch wenn alles um mich her wackelt und wenn alles unsicher ist. Ich kann mich ganz arg drauf verlassen, das ist wahr. Und er hält mich absolut. Aber jetzt noch ein Wort zum Schluss. Wo war denn Jesus in den 10 Stunden, wo sie gerudert waren? Wo die Jünger allein waren? Wo sie mit den Wellen gekämpft haben? Wo war denn Jesus? Er hat sie ja in diese schwierigen Wetterverhältnisse hineingetrieben. Wo war denn Jesus? Er war auf dem Berg. Was hat er getan? Er hat gebetet. Er hat für seine Jünger gebetet. Gibt's eine herrlichere Sache? als das, dass Jesus beim Vater für dich schon lange gebetet hat. Herr, lass ihn nicht fallen. Bevor du zum Glauben kamst, hat er dich schon gezogen und der Vater hat gezogen. Und heute Nacht, wenn du schläfst, betet Jesus für dich in deinen Anfechtungen und Nöten. Er weiß ja alles, er kennt ja alles. Und das ist ganz wunderbar, dass ich mich daran halten darf und dann nur noch danken darf. Jesus, vielen, vielen Dank, dass deine Hand mich nicht loslässt, dass du mich erwählt hast, dass ich dir gehöre. Und dann darf man sagen, Herr, ich schäme mich meiner Zweifel. Ist ja merkwürdig. Wenn wir verreisen, gehen wir zum Bahnhof und gucken, wann fährt der nächste Zug. Und sind absolut überzeugt, dass 9.12 Uhr der Zug fährt, weil es im Fahrplan steht. Könnt ihr auch zweifeln. Bei der Bundesbank kann man manchmal schon zweifeln, ob der pünktlich ist. Und so. Oder waren heute Mittag in einer Pizzeria und haben was gegessen. Hat wunderbar geschmeckt. Woher war ich denn sicher, dass der Koch nicht Gift hineingestreut hat? Zweifeln kann mich immer. Sie können überall im Leben zweifeln. Sie kaufen eine Apotheke, in der Apotheke Medizin. Ist es wirklich? Oder wird es mir zum Schaden? Sie können alles im Leben bezweifeln. Das ist eine Vertrauensfrage. Wem vertrauen Sie sich an? Wem vertrauen Sie sich an? Und ich darf Ihnen sagen, es gibt gar nichts in der Welt, dem Sie sich so absolut anvertrauen können, wie Jesus, der seine Liebe zu Ihnen so bewiesen hat. Wie der Vater im Himmel, der es Ihnen schon vom alten Bund her zurief. Was er spricht, das geschieht, was er gebietet, das steht da, wie Gott sein Wort erfüllt, wie das überall drin steht, das geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht, weil Gott darin sein Wort gegeben hat, dass er sein Wort gar nicht brechen kann und Sie können sich auf dies verlassen, viel mehr als auf alle anderen menschlichen Worte, die es irgendwo gibt. Und das ist so wunderbar, dass man das erleben darf, auch an so vielen Menschen, die das vor uns erlebt haben. Als der Graf Zinzendorf vor vielen Jahrhunderten der Herrnhuter Brüdergemeinde, der hat ja in Sachsen ganz schwierige Verhältnisse gehabt. August der Starke hat ihn des Landes verwiesen. Er durfte gar nicht mehr in Herrnhut sein. Und er hatte seine Missionspioniere ausgesandt. Das waren schlichte Leute. Die hatten oft nicht mal Schuhe an den Füßen. Barfuß, so arm waren die. Hat sie hinausgeschickt in die Karibik, um dort als Missionare zu sein. Oder nach Labrador und Grönland und wo überall. Und dann, wie die hinausgefahren sind, der John Wesley, das war ein amerikanischer, ein englischer Missionar, der ist einmal mit einer solchen Gruppe Herrnhuter Missionare hinausgefahren. Und da kam ein schwerer Sturm und der Hauptmast brach. Und der Wesley war eigentlich, der dachte immer, ich habe einen Glauben. Aber als das Schiff in einer aussichtslosen Lage war durch den Bruch des Hauptmastes, da standen diese Herrnhuter um diesen gebrochenen Hauptmasten und sangen ihre fröhlichen Dankeslieder. Und Wesley hat gesagt, ich bin noch gar nicht zum Glauben durchgestoßen. Hat er das viel später richtig gefunden. Dass man sich Jesus so bedingungslos anvertrauen kann. Es komme, was da wolle. Ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit, weil ich meinem Herrn absolut vertrauen kann. Und weil seine Hand hält. Und da steht am Ende noch da. Die fielen vor Jesus nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der einzige Grund zum Glauben ist nicht, dass ich es verstehe. Kann ich gar nicht verstehen. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, mein Herr. Und ich darf ihm gehören, das größte Wunder. Und ich darf ihm absolut vertrauen. Wir wollen beten. Lieber Herr, hab vielen Dank, dass du unseren Glauben überhaupt erst wächst und ins Leben bringst durch deinen Heiligen Geist. Und dass du uns die Augen öffnest, dass wir dein Wort verstehen können. Vergib uns unseren Unglauben, unsere Zweifel, wo wir die nichtigen und vergänglichen Dinge der Welt ausspielen gegen die Zusagen, die du uns gibst. Ganz herzlichen Dank. Und wir bitten dich, mehre unseren Glauben. und mach ihn so fest. Und dass wir noch andere zu dir führen dürfen. Amen.